WDR 5. Neugier genügt.
Das erstrebenswerte Ziel von uns allen ist ja am Ende ein gutes Leben. Wenn wir uns jetzt aber mal umgucken, dann scheinen viele Menschen weit von einem guten Leben entfernt zu sein. Es wird zumindest sehr viel genölt, gemeckert, die Menschen wirken unzufrieden und außerdem sind alle gestresst und haben keine Zeit. Das Phänomen der Beschleunigung und die damit verbundenen Probleme hat Hartmut Rosa analysiert. Er ist Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Uni Jena und Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt und er hat, wie er selber sagt, auch eine Antwort auf die Beschleunigung gefunden, nämlich die Resonanz. Für seinen humanistischen Denkansatz wird er im Februar mit dem Erich-Fromm-Preis gewürdigt und ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen. Hallo Herr Rosa.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Rosa, ich habe hier eine sehr lange To-Do-Liste und immer, wenn ich oben einen Punkt wegstreiche, kommt unten ein neuer hinzu. Das hört nie auf. Kennen Sie das auch?
Ja, leider, absolut. Ja. Deshalb, so habe ich eigentlich angefangen, über die ganze Problematik nachzudenken, weil ich irgendwie dachte, kann doch nicht sein, dass man nie fertig wird und dass das Problem schlimmer statt besser wird.
Wenn Sie jetzt mehrere Möglichkeiten haben, sagen wir mal, auf der Liste steht, Sie können sich mit Freunden treffen, ein Buch lesen oder weiter an Ihren wissenschaftlichen Texten arbeiten. Wie treffen Sie denn Ihre Entscheidung? Ich finde ja, Prioritäten zu setzen, ist eine sehr große Herausforderung.
Das ist eine große Herausforderung und deshalb sagen ja einem auch viele Zeitmanagementbücher, dass wir angeblich kein Problem hätten, wenn wir nur die richtigen Prioritäten setzten. Aber ich glaube, es ist strukturell nicht möglich, auf so eine Frage eine eindeutige Antwort zu finden. Ich glaube, man kann so etwas immer nur im Sinne eines Balanceaktes vollziehen. Mal ist das eine sinnvoll und mal das andere. Und ich glaube, man sollte auch gar nicht erst sich der Illusion hingeben, dass man schon nichts verpassen wird. Also egal, wie wir uns entscheiden, da wird dann etwas liegen bleiben. Und wir werden etwas verpassen, aber das ist die Sache irgendwie wert. Und ich habe das Resonanzkonzept ja nicht zuletzt deshalb entwickelt, weil ich dachte, vielleicht kann man nur so eine Art von Sinn dafür gewinnen, was da jetzt am besten zu tun ist, welche Priorität gerade oben stehen sollte.
Ja, vielleicht fangen wir erstmal damit an, woher denn da eigentlich diese Zeitknappheit kommt. Also jeder kennt ja das Gefühl. Woran liegt das?
Ja, ist absurd, oder? Also ich meine, das ist eigentlich wir haben es mit einem Zeitproblem, mit einem Problem zu tun, was ganz ähnlich ist wie das ökologische Problem, das Umweltproblem. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass vermutlich auch beide die gleiche Wurzel haben. Weil das Umweltbewusstsein ist ja seit 50 Jahren eigentlich massiv gewachsen. Seit dem ersten Club of Rome-Bericht wissen wir alle, wie wichtig das ist mit der Umwelt. Und trotzdem verbrauchen wir jedes Jahr, auch in Deutschland, absolut jedes Jahr, zum Beispiel im letzten Jahr, wesentlich mehr Ressourcen als im Jahr davor und haben schlechtere Emissionen. Und mit der Zeit ist es ganz ähnlich. Also eigentlich sagt jeder, ich muss irgendwie langsamer machen.
Auch eine Ressourcenknappheit, ne? Bei der Zeit.
Ist eine andere Form von Ressourcenknappheit. Und es scheint völlig egal zu sein, was wir uns vornehmen und welche Strategie wir verfolgen. Das Problem verschärft sich irgendwie trotzdem. Und eine erste wichtige Einsicht scheint mir zu sein, dass die To-Do-Liste nicht einfach dadurch gefüllt wird, dass wir irgendwie gierig sind und immer mehr wollen oder so, sondern das und auch nicht unbedingt, dass es unser Chef ist, der uns das aufdiktiert, sondern dass es eine ganze, dass die Anzahl und der Umfang der Erwartungen, die wir gerechtfertigterweise, ich nenne das legitimerweise, auf uns gerichtet fühlen, dass die zunimmt. In dem Lied, was wir da gerade gehört haben über die Elternzeit, war ganz viel davon die Rede, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, ja, eigentlich sollte ich mich mal um die Ernährung kümmern und die ein bisschen vegan vielleicht machen oder wenigstens ökologisch und sozial gerecht. Und eigentlich hätte ich mal wieder die Zeit lesen sollen. Das ist einfach wichtig heute, wenn man sich politisch informiert. Und ja, ich hätte was für meine Gesundheit tun sollen und ich hätte mich unbedingt um meine Freunde kümmern sollen und ich hätte mich politisch informieren sollen und ich müsste mal wieder was für mein Englisch tun. Und das sind alles legitime Erwartungen, die in manchen Kontexten wir das Gefühl haben, ja, hätte ich eigentlich tun sollen.
Aber war das früher anders?
Hätte ich eigentlich tun sollen, explodiert.
Entschuldigung.
Also das war früher absolut anders.
Ja? Also wann wurde die Zeit knapp?
Das ist über mehrere Epochen hinweg hat sich das vollzogen. Also nach meiner Diagnose ist es wirklich ein systematisches Bestandteil dessen, was wir Moderne nennen können. Also etwa seit dem 18. Jahrhundert können wir einfach feststellen, dass sich Zeitstrukturen systematisch ändern. Und das hängt damit zusammen, dass moderne Gesellschaften sich nur dynamisch stabilisieren können. Das heißt, sie sind auf Steigerung angewiesen. Wir müssen jedes Jahr Wachstum erzielen, Beschleunigungsleistungen erzielen und auch Innovationen hervorbringen, damit wir das, was wir haben, erhalten können. Aber das hat gesellschaftlich unterschiedliche Formen angenommen, einfach auch durch Wirtschaftswachstum, durch wissenschaftlich-technischen Fortschritt haben wir so ein dynamisches Regime etabliert. Aber was in den letzten Jahren, glaube ich, passiert ist, ist, dass es ziemlich deutlich auf die Alltagsführung durchgeschlagen hat im Sinne von Selbstoptimierungsanforderungen. Ne? Dieser Steigerungsdruck übersetzt sich in unsere Lebensführung, weil wachsen und beschleunigen tun Systeme nicht von alleine. Das müssen wir leisten. Und wir machen es, indem wir in Konkurrenzsystemen stehen, bei denen wir einen unmittelbaren Zwang oder Drang, uns zu verbessern und zu optimieren, erfahren. Nur noch ein Satz dazu. Das hat sich schon geändert in den letzten Jahren, weil selbst noch in den 70er oder 80er Jahren ganz viele Alltagsroutinen einfach Routinen waren. Man macht die Dinge so, wie man sie immer tut. Und heute ist es tatsächlich so, dass wir fast in allen Alltagssphären das Gefühl haben, wir sollten es irgendwie ändern, wir sollten es irgendwie besser machen, effizienter machen, gesünder machen, schneller machen, sozialverträglicher machen. Und da hat sich schon nochmal eine Änderung vollzogen seit etwa dem Jahre 2000.
Das heißt, die Diagnose haben wir jetzt, also die Zeitknappheit beruht vor allen Dingen auf diesem ständigen Wachstum, auf dem Wettbewerb, der Konkurrenz. Jetzt haben Sie den Begriff der Resonanztheorie geprägt. Also Sie selber sagen, das könnte eine Lösung sein. Was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, also der Weg dahin war ein bisschen kompliziert, weil ich immer so verstanden worden bin, dass man gesagt hat, Rosa kritisiert den Beschleunigungsdruck, was ich auch getan habe, weil meine These lautet, dieser dauernde Zwang, Zeiten zu verkürzen und schneller zu werden, führt nicht zum guten Leben. Und dann daraus schien sich aber irgendwie zu ergeben, dass Rosa also für Entschleunigung plädiert. Lass uns einfach langsam machen. Und diese Antwort hat mich eigentlich nie befriedigt. Ich habe die auch nie gegeben. Ich habe eigentlich nicht über Entschleunigung groß geschrieben, weil ich glaube, wir können nicht einfach langsam machen in einer Steigerungsgesellschaft, das ist schon eine systemische Frage. Und es wäre aber auch nicht immer wünschenswert, einfach Dinge langsam zu tun. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir ja eigentlich nicht wollen, dass die Feuerwehr langsamer fährt oder die Internetverbindung sich verlangsamt, sondern wenn wir von Langsamkeit träumen, dann meinen wir, dass wir ein anderes Verhältnis zur Welt, zum Leben, zu den Menschen und übrigens auch zu uns selbst gewinnen wollen. Dass die Sorge ist, dass Beschleunigung uns in eine entfremdete Welthaltung zwingt, dass wir das Gefühl haben, ich kann die Sachen, die ich da mache, gar nicht mehr richtig verdauen. Ich nenne das Anverwandeln. Die Bücher, die ich lese, bleiben nicht hängen, die machen nichts mit mir. Die Menschen, die ich sehe, mit denen habe ich nur noch sozusagen instrumentellen Kontakt. Und das Gegenteil, dann habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich das Gegenteil von Entfremdung? Und so bin ich auf Resonanz gekommen. Die Idee ist, Leben gelingt, wenn ich es so leben kann, dass ich mit den Menschen zum Beispiel, mit denen ich umgehe, in ein wirkliches Resonanzverhältnis treten kann. Was bedeutet, ich öffne mich für sie, ich lasse mich von ihren Ideen und vielleicht auch von ihren Bedürfnissen berühren und habe aber auch das Gefühl, dass ich zu ihnen so eine Verbindung aufbauen kann, dass ich sie erreiche. Und diese Art von resonanter Beziehung hat immer auch einen transformativen Effekt. Dadurch, dass ich auf resonante Weise mit Menschen verbunden bin, verwandle ich mich auch immer. Ich bin dann darauf gekommen, dass wirklich man sagen kann, lebendig sein heißt immer auch sich verwandeln wollen und verwandeln lassen und nicht diese starre Welthaltung, in der ich nur auf Optimierung und auf Effizienzsteigerung ziele. Und so bin ich auf den Begriff der Resonanz gekommen.
Woran erkenne ich, ob ich Resonanz erfahre oder nicht? Also ob ich jemand bin, der ein resonanzreiches Leben führt? Woran erkennt man das? Fühlt man das?
Also ich glaube, dass man das fühlt. Ich glaube übrigens, dass man es auch gut den Gegenbegriff fühlt, der ja im Moment sehr stark in Mode ist, weil ich weiß, dass ich sozusagen resonanzlos lebe, wenn ich in einem Zustand der Depression oder des Burnout bin, weil ich glaube, Depression oder Burnout, also Burnout ist ja eigentlich nur eine Sonderform oder eine spezifische Form von depressiven Verstimmungen oder gar Depressionserkrankungen. Und die sind dadurch gekennzeichnet, dass ich das Gefühl habe, dass ich mit der Welt nicht mehr verbunden bin. Dann scheint mir die Welt da draußen tot und starr und stumm und leer. Und ich habe das Gefühl, auch in mir ist alles tot und starr. Da bewegen sich die Dinge nicht mehr. Das heißt, ich werde nicht mehr affiziert. Ich kann in mein Lieblingskonzert gehen und es passiert nichts bei mir. Ich kann mich mit meinen Freunden treffen und habe dann irgendwie das Gefühl, was tue ich hier eigentlich? Ich sitze vielleicht mit meiner Familie am Frühstückstisch und frage mich, was ich mit den Menschen gemeinsam habe, außer dass ich für sie sorgen muss oder so. Und auch meine Arbeit habe ich das Gefühl, ja, ich mache, was ich tue. Ich funktioniere, aber es fehlt mir genau an diesen beiden Dingen. Erstens, dass die Sachen mich wirklich bewegen oder berühren oder erreichen. Und zweitens, dass ich mich selbst wirksam fühle, dass ich das Gefühl habe, ich kann da wirklich auch die andere Seite erreichen und mit ihr etwas erreichen und mit der anderen Seite zusammenarbeiten. Und ich glaube, wir können das ziemlich gut im Alltag sehen, wo wir noch resonanzfähig sind und wo wir vielleicht diese Resonanzoffenheit verloren haben.
Herr Rosa, aber wir stecken ja alle in diesen Dynamiken und gesellschaftlichen Strukturen fest, von denen Sie eben gesprochen haben. Also Sie sagen ja, dahinter stehen Systeme wie der Kapitalismus, die Globalisierung, Flexibilisierung der Arbeitszeiten, Wettbewerb auf allen Ebenen. Hilfe, wie kann ich mich dem entziehen? Da brauchen wir ja eine Revolution oder was ist die Lösung?
Also ganz genau genommen sage ich das auch immer. Also das ist ganz interessant, es ist auch gut, dass Sie das fragen, weil ich glaube nicht, dass Resonanz dann einfach die Lösung ist, die der Einzelne so mal eben anwenden kann. Also es ist nicht so was wie zum Beispiel Achtsamkeitsstrategien oder so, die sagen, wenn du nur die richtige Geisteshaltung hast, also sagen wir eine resonante Geisteshaltung, dann kannst du mit allem und jedem in Resonanz treten. Das meine ich gerade nicht, weil Resonanz ist eine zweiseitige Beziehung, die man nicht einfach als Individuum herstellen kann. Also ich ziele wirklich auf eine Revolutionierung der Art und Weise, in der moderne Menschen und die moderne Gesellschaft als Ganzes auf Welt Bezug nimmt. Weil ich glaube, wir sind immer stärker geprägt durch eine verdinglichende Bezugnahme auf Welt. Wir wollen die Welt wissenschaftlich beherrschen, technisch kontrollieren, ökonomisch verfügbar machen, rechtlich regeln. Das ist immer dieser verdinglichende, instrumentelle Zugriff auf Welt. Und den können wir nicht einfach als Individuen ändern. Deshalb glaube ich, deshalb soll die Resonanzidee auch eine unbedingte politische Dimension haben und auch einen politischen Impuls. Was ich wollte, ist über den Zustand hinauskommen, indem wir uns immer nur beschweren, indem wir sagen, das ist schrecklich, wir sind in Steigerungszwängen und das führt zur Entfremdung, weil das macht zum Beispiel die kritische Theorie sehr überzeugend seit vielen Jahren, seit 100 Jahren. Aber die Frage ist, wie kann denn ein anderer Weltbezug aussehen? Wie kann eine andere Weltbeziehung aussehen? Und da, übrigens findet man dabei Erich Fromm oder auch bei Herbert Marcuse und anderen durchaus Ideen, die sagen, na, die Art der Weltbeziehung, deshalb heißt mein Buch eine Soziologie der Weltbeziehung, die muss sich ändern und dafür soll die Resonanzidee sowas wie einen Kompass liefern. Das ist nicht so soll nicht ein Ratgeber sein, wie ich mein Alltagsleben besser in den Griff kriege.
Und dafür bekommen Sie auch den Erich Fromm Preis im Februar. Professor Hartmut Rosa über seine Resonanztheorie, mit der er die Entfremdungsprozesse in einem System erklärt, das auf ständigen Wachstum ausgerichtet ist, auf allen Ebenen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Rosa.
Gerne geschehen.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.